NEDAP. 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 Nederlandse Apparatenbau. Die Firma sitzt in Holland und stellt Wahlcomputer her. Dort sind die gerade abgeschafft worden. Klingt komisch, ist aber so. Und NEDAP Wahlcomputer in Deutschland? Konstanze und Frank bringen euch auf den neuesten Stand. Einmal Applaus bitte.
Ja, also wir werden von Robs Talk das Mikro an. Also wir werden von Robs Talk nahtlos anschließen und versuchen zu erklären, wie die Situation momentan in Deutschland ist, was also im Jahr 2007 bezüglich der NEDAP-Wahlcomputer in Deutschland gelaufen ist. Wir werden versuchen auch darzustellen, wo tatsächlich die Unterschiede liegen und die Frage, die vorhin jetzt noch aus dem Publikum kam, wie eigentlich die Reaktionen der hier zuständigen Politiker sind auf die Ergebnisse in Holland, auch kurz besprechen am Ende, wenn wir dabei sind. Man kann wohl in einem ersten Ausblick sagen, dass es ein sehr bewegtes Jahr war für uns hier in Deutschland mit den NEDAP-Wahlcomputern. Und wir wollen so ein bisschen chronologisch vorgehen und also erzählen, was eigentlich passiert ist.
Naja, also die Dichte der NEDAP-Wahlcomputer in Deutschland ist derzeit natürlich noch weit unter der von Holland. In Holland, haben wir gehört, gab es insgesamt 99% Deckung der von Wahlcomputern, der größte Teil davon halt besagte NEDAP-Geräte. Die in Deutschland verwendeten Wahlcomputer sind denen in Holland sowohl äußerlich als auch innerlich nahezu identisch. Es gibt da halt so ein paar kleine Unterschiede in der Tastengröße und Tastenfarbe und bei so Detailaufbaugeschichten. Die in Deutschland verwendeten Systeme heißen ESD1 und ESD2. Und was man wissen muss, ist, wie funktioniert eigentlich die Zulassung? Also auf welcher rechtlichen Grundlage dürfen in Deutschland diese Wahlcomputer verwendet werden? Das ist halt eine Ableitung aus dem Bundeswahlgesetz. Da steht halt drin, es gibt halt eine Bundeswahlgeräteverordnung. Das ist der sogenannte § 35 Bundeswahlgesetz. Und aus dieser Bundeswahlgeräteverordnung wiederum sind dann Bauartzulassungen und Verwendungsgenehmigungen abgeleitet. Das heißt also, ein in Deutschland zugelassenes Wahlgerät, so die Formulierung dort, wir sagen Wahlcomputer, weil es sich um Computer handelt, muss eine Bauartzulassung haben und eine Verwendungsgenehmigung, um bei solchen Wahlen verwendet werden zu dürfen. Und was wir jetzt hier auf dieser Karte sehen, ist, wo überall diese Wahlcomputer zugelassen sind.
Es gibt also noch, die dunkelroten.
Genau, die dunkelroten Bereiche sind da, wo sie zugelassen sind. Es gibt noch ein Kuriosum, nämlich so diese etwas roséfarbenen Gegenden, da sind mechanische Wahlgeräte zugelassen, also noch so mit Lochkarte und Stanzen und solchen Geschichten, die aber, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich verwendet werden. Und die grünen Gebiete sind halt die befreiten Gebiete, da gibt es keine Verwendungsgenehmigung.
Naja, sie sind nicht wirklich die Befreiten in dem Sinn, dass wir sie schon befreit hätten, aber sie haben halt in den Landesgesetzen keine Regelung und können derzeit also die im Bund zugelassenen Wahlcomputer nicht einsetzen, da sie einfach noch keine Landesregelung geschaffen haben. Und wir hoffen natürlich, dass es dabei bleibt und keine neuen Länder, die ja legalistisch die Erlaubnis dafür erteilen.
Ja, also man muss halt immer unterscheiden zwischen Bundestagswahlen, Europawahlen und den kommunalen Wahlen. In der Regel ist es so, dass die Landeswahlgeräteverordnung, also die in den einzelnen Ländern aus der Bundeswahlgeräteverordnung abgeleitet sind. Es gibt aber auch Länder, wo das dann so ein bisschen komplizierter ist, aber also die Faustregel ist, wenn es da für Bundestagswahlen zugelassen ist, ist es auch für Kommunalwahlen zugelassen, also auch für Kommunalwahlen verwendet.
Also wir haben jetzt hier nochmal darauf hingewiesen, dass neue Verwendungsgenehmigungen erteilt wurden, zwar auch nur für die Geräte ESD1 und ESD2, aber in neuen Software- und Hardware-Versionen. Wir haben also kurz nach der Veröffentlichung des Ergebnisses der zweiten Kommission in den Niederlanden eine Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern zur Kenntnis bekommen. So eine etwas längere Pressemeldung, so schon 2,5 Seiten lang, und darin wird verkündet, dass Deutschland ganz andere Wege geht, nämlich nicht nur nicht die Verwendungsgenehmigung zurückzieht, sondern gleich noch zwei neue Versionen dazu tut von ähnlichen Computern mit neuen Soft- und Hardware-Versionen.
Da gehen wir aber im Detail später noch drauf ein, beim Beispiel Hessen. Ne?
Ja. Nur nochmal, um klarzumachen, auch wer eigentlich die tatsächlichen Entscheidungen trifft, Das ist nämlich tatsächlich nicht der Bund und darauf zieht sich auch das Bundesinnenministerium zurück, also weil sie einfach sagen, wir entscheiden gar nicht über den Einsatz, wir erteilen zwar die Genehmigung, aber die einzelne Gemeinde entscheidet, ob sie diese Wahlcomputer kauft, mietet oder einsetzt. Und so ist auch so ein bisschen die Argumentation, die wir jetzt häufiger gehört haben, so nach dem Motto, ja, we don't want to push it, also sie geben sich gar nicht Mühe, das irgendwie in den Markt zu drücken, das passiert hat oder passiert nicht, sie hätten da gar nicht so wirklich Einfluss drauf.
Also was halt in der Realität passiert ist, dass der Herr Schulze-Galping von der Firma HSG Wahlsysteme, der der deutsche Importeur von NEDA-Wahlcomputern ist, der reist halt wie so ein Lama-Deckenverkäufer über die Dörfer und macht da halt so Vorführungen mit diesen Kisten und zeigt halt den Gemeinden, wie schön schnell man damit wählen kann und hat dann noch so lustige Rechenbeispiele, dass es alles viel billiger sei. Man muss nur den Amortisationszeitraum auf so 20 oder 25 Jahre strecken, dann lohnt sich auch die Anschaffung. Und für Gemeinden, die halt noch nicht so willens sind, halt diese Ausgabe zu tätigen, wird dann natürlich auch ein Mietangebot unterbreitet. Und es funktioniert in der Regel so, dass dadurch, dass die Kommunalwahlen in Deutschland halt nicht alle gleichzeitig stattfinden, meistens Städte untereinander sich ihre Geräte vermieten, was natürlich wiederum auch zur Refinanzierung beiträgt, so, aber das ist halt so die ein ziemlich komplexer Ringeltausch, gibt auch so Mietkauf und na, was man halt so kennt, so von Neu- und Gebrauchtwagen, ist halt ein ähnliches Prinzip da.
Also wir haben versucht, die momentane Marktsituation für den Verkauf von NEDA-Wahlcomputer zusammenzufassen. Die letzte offizielle Zahl sind noch immer 1850 im Einsatz befindliche Wahlcomputer. Die hat sich mittlerweile erhöht, das wissen wir, weil wir mit vielen Gemeinden Kontakt haben, die einfach auch mal antelefoniert haben. Wir sind jetzt etwa von einer Zahl von 2500 momentan im Einsatz befindlichen Computern ausgegangen, aber da sind natürlich auch welche bei, die hin und her vermietet werden. Es gibt also nicht wirklich offizielle Zahlen und im Grunde entwickeln sich die Verkäufe ambivalent. Das heißt, wir haben einige Gemeinden, insbesondere in Hessen, die jetzt sagen, diese ganze Wahlcomputer-Dings ist uns fishy, da kommen die komischen Hacker und beobachten unsere Wahlen, finden wir nicht so gut, lassen wir mal sein. Wir haben aber zum anderen auch gerade jetzt hier um Berlin rum, in Berlin ist es ja nicht erlaubt, aber in Brandenburg, einigen Gemeinden, die sich gerade neu entschieden haben, etwa die gelisteten hier Teltow, Wittenberge, Mühlenberger Land und Werder. Und für Bad Oeynhausen, was jetzt nicht in Brandenburg ist, da haben wir auch mal die Kosten, wenn man mal klar macht, was eigentlich für die Gemeinden da auf sie zukommt. Die haben also 28 Wahlcomputer, zu Kosten waren 137.200 Euro, also nicht eben wenig für eine mittelgroße Gemeinde. Also wir sehen so eine Entwicklung, die zweischneidig ist. Es gibt immer noch, gerade hier in Brandenburg, offenbar eine ganze Menge Ahnungslose. Und selbst Cottbus ist darunter. Über die Cottbus-Geschichte erzählen wir gleich nochmal. Die war ja eigentlich in 2007 relativ wichtig. Genau. Das wichtigste Ereignis in Bezug auf die rechtlichen Schritte ist sicherlich die Wahlprüfungsbeschwerde von Ulrich Wiesner vor dem Bundesverfassungsgericht, nachdem also der Wahlprüfungsausschuss seine Beschwerde gegen die Bundestagswahl 2005 nicht angenommen hat und auch abgelehnt hat, ist er dann den gerichtlichen Weg beschritten und vor das Bundesverfassungsgericht gezogen mit einer bemerkenswerten Schrift, also die man sich auch runterladen kann auf seiner Webseite, die einfach alle Kritikpunkte, die wir haben, die er hat und die Leute haben, die darüber ernsthaft nachdenken, zusammenfasst. Und uns beim PCC ist wenig später die Kinnlade runtergefallen, als wir einen Fax bekommen haben vom Bundesverfassungsgericht, in dem wir gebeten werden, bis Ende Mai doch für das Gericht den Hack zu erläutern und zu dokumentieren. Als wir also aus unserer Starre wieder erwacht waren, haben wir natürlich gesagt, natürlich machen wir das. Und also haben sich Rob, Frank und ich hingesetzt und für Normalsterbliche, also auf einer technischen Ebene, die hoffentlich auch alle unsere Eltern verstehen, die Sache zusammengeschrieben auf 55 Seiten und haben also versucht, diesen... Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre es eine große Last gewesen, das war's. Aber es war auch durchaus interessant, die Sache runterzubrechen auf ein Level, was möglichst jeder verstehen kann. Wir haben nachher von einigen nicht sehr technikaffinen Leuten durchaus gehört, dass der Bericht immer noch hätte etwas simpler sein können. Aber die meisten Leute aus Nicht-Hacker-Kreisen oder, also ich habe ihn testweise auch mal Menschen gegeben, die keine Ahnung von dem Metier haben, konnte verstanden werden. Das war auch das Ziel, weil wir natürlich hofften, dass die Richter unsere Argumentation verstehen. Wir haben dabei den ursprünglichen Bericht von der holländischen Stiftung, deren Namen ich nicht aussprechen kann, immer noch nicht aussprechen kann, etwas erweitert, allerdings um eher theoretische Attacken. Wir haben also beschrieben, was man weiterhin über den vorherigen Bericht hinaus machen könnte und auch dieses versucht darzustellen auf einem Level, den die Richter möglichst verstehen sollten.
Und wir haben relativ umfangreich dargelegt, was wir halt tatsächlich gesehen haben bei Wahlbeobachtungen. Da kommen wir halt später noch drauf, aber das ist halt ein sehr wesentlicher Aspekt, einfach zu sehen, was passiert denn in der Realität und wie stehen dann eigentlich die Behauptungen, die da immer gemacht werden, halt in der Realität tatsächlich da. Weiterhin gab es noch eine Petition im Bundestag. Da gibt es ja den Petitionsausschuss, an den jeder Bürger Petitionen richten kann. Der Tobias Hahn hat da eine Petition eingereicht, der man auch online zustimmen konnte, gegen die Stimmabgabe mit Wahlgeräten, so der offizielle Titel, und zur ersatzlosen Streichung dieses besagten Paragraph 35 Bundeswahlgesetz. Das heißt also die ersatzlose Streichung der Verwendbarkeit von jedweden elektronischen Hilfsmitteln bei Wahlen. Diese Petition hat 45.000 Unterzeichner gefunden. Es waren sogar mehr als 45.000 Unterzeichner, weil zwischendurch ist das Online-Petitionssystem, über das das gelaufen ist, zusammengebrochen. Und dann musste halt auch eine Ersatzpetition eingerichtet werden. Das war, glaube ich, eine der größten, der zweitgrößte Petition überhaupt, die da vom Petitionsausschuss verhandelt wurde. Es gab dann auch tatsächlich eine mündliche Verhandlung. Die Grünen haben dann auch auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz beschlossen, dass sie die Petition unterstützen wollen. Na gut, immerhin nur die Grünen, aber naja. Und sehr schön war halt, dass es uns dann gelungen ist, halt auch parallel dazu in der Pressearbeit halt im Spiegel, war halt ein größerer Artikel zu dem Thema, was auch sehr geholfen hat, der lag halt auch im Petitionsausschuss bei den Abgeordneten überall auf dem Tisch. So, das hat dann auch sehr geholfen.
Man muss sich jetzt praktisch so vorstellen, wir saßen halt oben im Zuschauerraum im Bundestag und da kann man halt so auf die Tische gucken im Ausschuss und alle hatten eine Kopie dieses Artikels und es war halt ein bisschen zufällig. Das heißt, wir wollten das natürlich gerne in die Presse bringen, aber wir wussten nicht wirklich, wann der Termin zur Anhörung sein würde im Petitionsausschuss und hat genau hingehauen. Das heißt, der Montag davor war genau der Montag, wo es im Spiegel kam und die hatten das alle, weil offenbar, also sie klicken zwar kein Internet, aber sie lesen alle Spiegel Print und insofern hatten wir ziemlich Glück. Ja. Insofern waren auch alle Fraktionen, die dort ja vertreten sind im Petitionsausschuss, sehr kritisch und haben da sehr kritische Fragen gestellt. Und wir haben eine Aufnahme aus diesem Petitionsausschuss, weil die öffentlich ist. Und ja, da haben wir eigentlich das erste Mal ein offizielles Statement auch von Seiten der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die ja in Deutschland hier die Wahlcomputer prüft, technisch prüft. Und wir haben dort das erste Mal offiziell erfahren, dass sie überhaupt wahrgenommen haben, dass dieser Hack passiert ist. Und wir haben vor allen Dingen von allen Fraktionen die Forderung dort gehört, dass sie die CD, die DVD, die wir mit dem Bericht ans Verfassungsgericht gegeben hatten, sowie den schriftlichen Bericht gerne hätten. Das heißt, die Forderung wurde da laut, also, ich meine, die klicken ja nicht im Internet, da waren natürlich auch alle, aber sie wollten das gerne sozusagen im Amtswege bekommen. Und ja, den Ausschnitt von dem Professor Richter, der dort die Abteilung für Metrologie an der PTB leitet, die haben wir mal mitgebracht und man muss aufmerksam hinhören, um die Punkte zu kriegen, ist so eine Minute oder anderthalb lang.
Unter all diesen Annahmen sind wir bisher zu dem Schluss gekommen, dass die Geräte ausreichend zuverlässig, auch das ist eine Diskussion, die sehr wenig öffentlich geführt wird und sie aber sehr wichtig ist, nämlich dass sie bestimmungsgemäß ohne Zweifel die Funktion erfüllen, aber auch ausreichend sicher sind. Es gibt zwei Punkte in der öffentlichen Diskussion, auch in Berichten von zum Beispiel vom Chaos Computer Club, zwei Punkte, die zutreffen oder die, über die man weiter Überlegungen anstellen muss. Das ist einmal die Frage, was hier schon als Katz-und-Maus-Spiel bezeichnet wurde, dass die Technik sich weiterentwickelt, dass entsprechende neue Gefährdungen entstehen können, dass dagegen Maßnahmen getroffen werden müssen. Das ist richtig, ist aber auch nicht neu und überraschend, dass das so ist. Es werden, das Das findet statt im Laufe der Prüfung, also Erkenntnisse, die uns dabei, die bei uns gewonnen werden, aber auch die von außen mitunter reinkommen, sind Gegenstand von Überlegungen, führen zu anderen Verfahren oder sind Gegenstand der Erörterung mit dem Bundesinnenministerium, um zu schauen, ob bei den rechtlichen Voraussetzungen ein oder andere Stelle nachgebessert werden muss. Und es gibt nicht zuletzt das Mittel der Verwendungsgenehmigung. Wenn es also bedrohlich erscheint oder Risiken nicht ausgeschlossen werden können, dann kann die Verwendung der Geräte für die jeweils nächste Wahl auch verweigert werden. Und es gibt einen zweiten Punkt, ist die Tatsache, dass es gelungen ist, die Software zu hacken und damit auch öffentlich zugänglich zu machen. Das ist ein Punkt, den wir zwar als potenzielle Möglichkeit auch zuvor angesehen haben, als relativ unwahrscheinlich gehalten haben, der ist nun eingetreten. Nun war es so, dass dieses Sicherungssystem nicht darauf aufbaute, dass der Quellcode oder der Source Code zugänglich war, sondern es gibt ein Paket von weiteren Maßnahmen. Dennoch gibt es jetzt Überlegungen, wie man nun den Fakt, dass es möglich ist, den Code zu brechen, wie man durch weitere Sicherungsmaßnahmen begleiten kann, nicht weil dadurch sofort und unmittelbar die Sicherheit der Wahlen gefährdet wäre, sondern einfach um das Polster der Sicherungsmaßnahmen wieder etwas dicker zu machen und etwas Redundanz bei den Maßnahmen zu haben. Ja, so.
Ja, also man beneidet den Mann nicht um seinen Job. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir irgendwelche Codes gebrochen hätten bei der Gelegenheit, aber naja. Also wir sehen, sie versuchen halt jetzt irgendwie da noch so ein paar Pflaster auf den Atomreaktor zu kleben, um halt die Systeme wieder hinreichend sicher zu machen. Wir haben uns dann natürlich gefragt, wie werden denn wohl diese Heftpflaster aussehen, und bekamen die dann ein bisschen später in Hessen jetzt vor kurzem im Detail zu hören. Da kommen wir gleich noch zu.
Also man muss sich vielleicht nochmal klar machen, was er da eigentlich gesagt hat, und zwar, und auch nochmal die Situation klar machen. Er saß vom Petitionsausschuss, das heißt vom Parlamentariern, und war im Auftrag des Bundesinnenministeriums, was die übergeordnete Behörde der PTB ist dort. Und was er den Parlamentariern de facto gesagt hat, ist, ja, der Hack funktioniert, wir haben ihn wahrgenommen, ui, wir müssen jetzt reagieren, weil irgendwelche Hacker haben da was gehackt. Aber ist ja gar nicht schlimm und kein Grund, die Verwendungsgenehmigung zurückzuziehen, denn es gibt ja Prozeduren. Und entsprechend haben sich für uns die tatsächlichen Wahlbeobachtungen, auf die wir auch noch gleich kommen, als besonders wichtig erwiesen, weil es sind schlichte Behauptungen. Und es gibt diese Vorschriften nicht etwa per Verordnung. Das heißt, die Gemeinden waren bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verpflichtet, diese gesicherten Umgebungen oder Prozeduren durchzuführen. Und de facto haben sie es auch nicht getan, wie wir in Wahlbeobachtung festgestellt haben. Man muss schon sagen, und auch der Satz, die Wahlcomputer sind ausreichend sicher, muss man wohl von jemandem, der die Geräte technisch prüft, als doch sehr gewagt ansehen.
Ja, das Ergebnis dieser Petition, da gibt es ja dann immer sozusagen einen Beschluss im Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss ist natürlich paritätisch mit den Parteien besetzt, je nach den Stimmanteilen im Bundestag. So, und die Ergebnisse sind es genügt, ein plausibles Wahlergebnis zu haben, wenn dieses nur schneller feststeht. Die Wahlgeräte sind objektiv sicher, also wahrscheinlich genauso sicher wie die Renten, würde ich mal vermuten. Und dann hat sich offensichtlich dann doch mal das Gewissen bei dem einen oder anderen Abgeordneten durchgeschlichen. Sie haben auch festgestellt, dass die Vorteile der Wahlcomputerverwendung in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nachteil des mangelnden Vertrauens der Bürger stehen. Wo sich halt schon zeigt, dass offensichtlich tatsächlich doch eine gewisse Wahrnehmung der Medienrealität stattfand und ihnen doch irgendwie dämmert, da ist irgendwas vielleicht doch nicht so ganz so, wie es sein sollte. Also das ist tatsächlich auch der Punkt, den wir immer wieder festgestellt haben im Gespräch mit Abgeordneten. Das, wovor sie wirklich Angst haben, ist, dass die Legitimität der Wahl angezweifelt wird. Also dass sie halt so Zustände kriegen wie in den USA, wo unklar ist, wer denn nun eigentlich tatsächlich wirklich gewählt wurde. So, das ist halt so eine Sache, vor der sie tatsächlich Angst haben. Das ist halt das wirklich einzige Argument, mit dem man solche Leute kriegt. Halt andere wird wegdiskutiert, relativiert, ist egal, ist nicht so schlimm, kann man Pflaster draufkleben. So. Es gab dann einen Antrag von Linken und den Grünen, die Petition zur Berücksichtigung der Bundesregierung zu überweisen. Das ist so eines der Ergebnisse in so einem Petitionsausschuss, die möglich sind. Das heißt, der Petitionsausschuss sagt in der Regierung, guck mal, hier ist ein Problem, darum müsstet ihr euch mal kümmern. Und das wurde dann eigentlich mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der FDP abgelehnt, weil kam ja von den Grünen und den Linken getestet, kann natürlich nichts sein. Also was man halt dazu wissen muss, ist, was da gerade im Bundestag stattfindet, ist auch nicht mehr wirklich Demokratie, das sieht halt nur noch so aus. Also es ist halt, wenn halt in einem Ausschuss eine Beratung stattfindet, ist es nicht so, dass ein Sachergebnis tatsächlich zu einer Sachentscheidung führt, sondern da wird halt vorher in den Fraktionen entschieden, was das Ergebnis sein wird. Und die Leute, die in den Ausschüssen sitzen, haben das dann halt nur noch durchzuführen. Das heißt also, selbst wenn die in dem Ausschuss zu sachlich-inhaltlichen anderen Ansichten kommen als ihre Fraktionen, müssen sie am Ende, wenn sie wieder einen Listenplatz haben wollen, tatsächlich mit ihrer Fraktion und entsprechend den Wünschen ihrer Fraktionsführung stimmen. Das heißt, die eigentlichen Diskussionen finden nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Fraktionen statt. Und da hat im Zweifel immer die Fraktionsleitung die Möglichkeit zu sagen, na, wenn du hier wieder aus der Reihe tanzt, dann gibt es nächstes Jahr keinen Listenplatz. Das heißt also, naja, Demokratiesimulation halt.
Ich will noch mal eine Bemerkung dazu machen, warum wir hier diese Wahlgeräte in Anführungszeichen setzen. Also der Begriff Wahlgerät ist der, der auch in den Verordnungen und Gesetzen verwendet wird. Wir haben aber durchgängig eigentlich beim CCC Wahlcomputer benutzt, alleine schon deshalb, weil das eben ein Computer ist und weil es einen großen Unterschied auch, denke ich, macht für die Begriffe, die man verwendet, weil Gerät klingt deutlich harmloser als Computer. Aber die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, um nochmal zu erinnern, die technische Behörde, die diese Wahlcomputer prüft, hat tatsächlich in ihrer schriftlichen Stellungnahme an das Bundesverfassungsgericht einen Satz drin, in dem sie sagt, dass diese Geräte weiter entfernt sind von einem Computer als jedes Haushaltsgerät. Das heißt, sie haben auch schriftlich dem Verfassungsgericht klar gemacht, dass sie davon ausgehen, dass es nicht wirklich Computer sind, sondern Geräte. Das ist natürlich für so ein Statement ans Verfassungsgericht auch eine ziemliche Peinlichkeit.
Also man könnte sagen, es ist einfach eine dreiste Lüge. Also wenn man.
Ja, man muss sich auch den Pürierstab vorstellen, der Schach spielt.
Genau. Ja. Obwohl, man ist so eine Moulinette mittlerweile.
Naja gut, aber mit einem Pürierstab wählt man nicht das Parlament. Naja, anyway, ihr wisst schon. Ja, Rob hat es vorhin erwähnt, es gab ja dann noch dieses Feuer und auch wir wollen sagen, dass wir ein Alibi hatten.
Weil, wie sich dann halt kurz nach diesem Feuer rausstellte, ist der überwiegende Teil der Wahlcomputer, die bei der Gelegenheit verbrannt sind, gehörte der Stadt Köln.
Ja, wir waren auch sehr traurig, aber vor allen Dingen waren wohl die Stadtväter in Köln sehr traurig, weil es ist doch teuer, die ganzen Wahlcomputer, weil Köln hat ja sehr viele, also die meisten, die überhaupt eine einzelne Stadt hat, wieder beschaffen zu müssen, ist sehr unangenehm, denn genau das hat NEDAB ihnen mitgeteilt.
Genau, also NEDAB meinte, ja, war wohl höhere Gewalt und wir sind nicht versichert. Aber wir bauen euch gerne mal neue, kosten nur 1,2 Millionen oder irgendwie sowas.
Naja.
Peanuts halt. Also mittlerweile haben sie sich, glaube ich, wohl geeinigt, weil sie wohl eingesehen haben, dass es nicht so gut fürs Image war, aber naja. Gut.
Ja, zwischendurch gab es noch eine interessante Episode, die einiges an Informationen zutage gebracht hat. Nämlich Richard Siedmann vom Heise Verlag hat mit Unterstützung des Heise Verlages versucht, über das in Deutschland jetzt gültige Informationsfreiheitsgesetz an die Prüfberichte der NEDABs zu gelangen. Ich weiß nicht, wie viele verfolgt haben. Er hat natürlich dann auch auf heise.de und auch in der CT veröffentlicht. Er hat also versucht, inklusive der 36 angeführten Anlagen, in diesem Prüfbericht angeführten Anlagen, diesen Prüfbericht zu erlangen. Denn wenn man sich die Prüfberichte an sich ansieht, kann man nicht sehr viel damit anfangen. Man hat quasi immer nur eine Liste von Statements und dahinter ein Okay. Das ist also für ein tatsächliches Nachvollziehen, was gemacht wurde innerhalb des Prüfprozesses, nicht ganz klar. Wir wissen natürlich, dass keine konkreten Angriffe gegen das Computersystem gefahren wurden, sondern dass die Tests sich doch eher sehr stark auf Zuverlässigkeit und Robustheit und Funktionalität beziehen. Und dass nicht wirklich ein Angriff simuliert wurde, denn es war in dem ursprünglichen Prüfprozedere so nicht vorgesehen. Das wissen wir aber auch nur aus der schriftlichen Stellungnahme ans Bundesverfassungsgericht. Aus den Prüfberichten selbst geht es nicht wirklich hervor. Man kann also damit nicht viel anfangen. Er hat also nur den Prüfbericht bekommen, hat dagegen Widerspruch eingelegt bei der PTB und die PTB als Behörde hat ihm mitgeteilt, dass sie da leider nicht viel machen können. Und daraufhin ist er vor Gericht gezogen. Und leider hat das Verwaltungsgericht Braunschweig im Oktober entscheiden müssen, dass also Herr Siedmann diese Prüfberichte und deren Anlagen nicht bekommen kann. Einfach deshalb, weil das IFG sehr klar sagt, und ich habe es hier auch nochmal zitiert, dass soweit eben Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ja betroffen sind, muss eben die Firma zustimmen und natürlich hat NEDAP nicht zugestimmt. Entsprechend kann man sagen, die IFG ist eigentlich ein, ja, gar nicht mehr scharfes Schwert, immer dann, wenn private Firmen involviert sind und man darüber Informationen von Behörden erlangen möchte, weil immer die, ja, die Firmen jeweils sagen können, nein, unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gehen vor. Es passt im Übrigen auch zu der Argumentation des BMI. Die hat nämlich vom Verfassungsgericht schriftlich argumentiert, dass selbstverständlich die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Firmen weit vor dem Transparenzgebot von Wahlen liegen, denn die seien ja wohl wichtige.
Also um es nochmal zu mitmeißeln, unsere Regierung ist der Meinung und hat es auch in Gesetzesform gegossen, dass wir nicht wissen dürfen, was in diesen Wahlcomputern passiert, weil es sich dabei um ein Geschäftsgeheimnis einer holländischen Firma handelt. So, also so viel zum Demokratieverständnis von diesen Leuten, die uns da verarschen.
Sind wir jetzt schon geowned von den Holländern?
Ich weiß nicht genau. Na, noch haben sie zu wenig, ne? Also zu wenige.
Wir sind noch nicht
geowned. Aber sie sind auf dem besten Wege. Was im Zuge dieses Verfahrens noch rauskam, war, wie viele Menschen tatsächlich den Source Code kennen. Und es handelt sich dabei tatsächlich um 3 Mitarbeiter bei der PTB. Das heißt also, wir müssen halt 3 Menschen vertrauen, dass die schon alles richtig gemacht haben.
Wie vertrauen? Meinst du die Schwächen in der Software so gar nicht so richtig?
Na, es sind doch Profis, Physiker und so.
Ja, dann haben wir noch eine Form von... Also wir haben versucht, die Ergebnisse des NEDAP-Hacks auch in der akademischen Welt unterzubringen, weil wir auch möchten, dass die heerscharenden Informatikern, die sich so an deutschen Universitäten rumdrücken, sich ebenfalls mit diesem interessanten Thema befassen können. Und Frank und ich haben den NEDAP-Hack für die Wissenschaftszeitung Informatik Spektrum zusammengefasst. Und tatsächlich, es hat auch erschienen. Und der Herausgeber hat dankenswerterweise sogar in seinem Vorwort da sehr freundliche Worte gefunden und hat uns auch geholfen, durch den wissenschaftlichen Review-Prozess möglichst schnell zu gehen, weil er gesehen hat, dass es ein drängendes Thema ist. Und so konnten wir mit diesem Artikel, der auch als Hauptbeitrag im Informatikspektrum erschienen ist, auch nochmal in der wissenschaftlichen Welt und quasi auch jetzt akademisch approved diesen NEDAP-Hack zeigen. Und in der darauf folgenden Zeitschrift, die erscheint 4-mal im Jahr, glaube ich, oder 6-mal im Jahr, gab es tatsächlich eine Erwiderung von Professor Richter, also dem PTB-Direktor der Metrologie. Und da ist uns ein zweites Mal in diesem Jahr die Kinnlade runtergeklappt über die Argumentation, die er in diesem Beitrag gebracht hat, zumal in der wissenschaftlichen Zeitung. Also er stellt da mal schlicht Behauptungen auf, die er nicht belegen kann, etwa, dass man nicht sagen kann, die holländischen und die deutschen Wahlcomputer seien baugleich, trotzdem ja die holländische Behörde schriftlich in dem TNO-Bericht, den Rob ja schon erwähnt hatte, beschrieben hat. Also er stellt sich da trotzdem anderswo, zum Beispiel im Petitionsausschuss auch gesagt hat, dass sie nicht wirklich mit den holländischen Prüfprozessen zu tun haben und die holländische Hardware gar nicht gesehen haben, stellt er sich in dieser wissenschaftlichen Zeitung hin und sagt, die sind gar nicht ähnlich. Man kann also den Hack nicht übertragen. Da waren wir doch schon erstaunt über die Argumentation, die er da bringt. Also das ist schon, Ja gut, aber wir versuchen jedenfalls auch hier die Informatiker an den Unis irgendwie viel zu begeistern. Also ich betreue jetzt selber mittlerweile einige Abschlussarbeiten an verschiedenen Universitäten, die sich einfach damit befassen, das kann uns nur recht sein.
Ja, also eine der zentralen Behauptungen, die jetzt in Deutschland aufgestellt werden zur Sicherheit der Wahlcomputer, sind die sogenannten geschützten Umgebungen. Das heißt, es wird gesagt, die Wahlcomputer werden grundsätzlich nur in geschützten Umgebungen aufgebahrt, nur irgendwie von nach Vier-Augen-Prinzip transportiert, nur verschlossen und versiegelt aufbewahrt und so weiter und so fort. Hier haben wir ein schönes Foto aus einer Wahlbeobachtung.
Das ist ein Wahllokal.
Genau. Also es ist ein Wahllokal, es ist morgens so irgendwie kurz nach sechs. Der Wahlvorstand war noch nicht vollständig anwesend, der Hausmeister schon, der hatte den Wahlcomputer entgegengenommen. Und was wir rechts sehen, ist nicht etwa ein Großwildjäger, sondern ein wahlbeobachtender Hacker. Und ja, also da sehen wir mal sehr deutlich, wie sicher diese Umgebungen sind. Hier haben wir ein weiteres schönes Beispiel.
Sehr aktuelles Bild, also ist kaum, ich glaube, anderthalb Wochen alt.
Genau, also interessanterweise sind diese geschützten Umgebungen waren bisher nur eine Behauptung und keine Vorschrift. Also es wurde immer behauptet, es wäre schon angeblich geregelt gewesen, war es aber nicht, sondern tatsächlich erst mit der neuesten Revision der entsprechenden Landeswahlverordnung, in diesem Fall in Hessen, wurde geregelt, dass es diese geschützten Umgebungen jetzt plötzlich geben soll. Dies hier ist ein Beispiel von einer Testwahl aus Hessen. Wie man sieht, eine eindeutig geschützte Umgebung, verschlossen, mindestens zwei Personen anwesend und versiegelt und verplombt. Ja, also, das sind natürlich Kleinigkeiten und wahrscheinlich sind es vereinzelte schwarze Schafe und also, ja, wir kennen das ja. Weiterhin haben wir Siegel und Aufkleber. Es gibt ja so eine schöne Illustration im Netz, wie man sich das so vorzustellen hat. In der Tat ist es nicht so besonders weit entfernt von der Realität an dieser Stelle. Also hier sehen wir mal so ein Siegel.
Sag doch nicht immer Siegel, es ist ein Papieraufkleber.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben zwar noch nicht die Bestellnummer bei der Firma Zweckform gefunden, aber wir sind uns sicher, es gibt die. Also die Plomben zum Beispiel, die in Cottbus verwendet wurden, um diese Wahlcomputer zu verplomben, die waren von plombe24.de.
Das haben wir übrigens auch genau so in den Bericht ans Bundesverfassungsgericht geschrieben.
Also eine Neuerung ist jetzt nach den neuen hessischen Vorschriften ist der sogenannte Gerätepass. So sieht sowas aus.
Wir hatten leider kein besseres Bild, aber ich hoffe es zu erkennen.
So, also was wir da so im unteren Teil sehen, ist eine Replizierung des Siegels, damit man weiß, welches Siegel jetzt auf welchem Computer klebt. Lustigerweise kann man daran immerhin sehen, dass sie immerhin lesen, was wir schreiben. Weil eine der Dinge, die wir halt in den Bericht ans Verfassungsgericht geschrieben haben, war, wie geht man eigentlich mit Siegeln um? Und da steht halt zum Beispiel drin, okay, Siegel haben nur dann irgendeine Art von Sinn, wenn die Leute, die diese Siegel begutachten sollen, daran trainiert sind, zu sehen, dass es die richtigen Siegel sind, dass die Seriennummern übereinstimmen, dass die Unterschriften in Ordnung sind, dass die Siegel an der richtigen Stelle sind und so weiter und so fort.
Also wie die eigentlich aussehen,
genau,
denn nicht mal halt das kann man ja von einem normalen Wahlhelfer erwarten.
Genau, und als zusätzliche Sicherheit liegt jetzt halt in demselben Koffer übrigens dieser Gerätepass, in dem das Siegel halt nochmal kopiert ist und die Unterschrift, die man darauf vorzufinden hat. Also lustig ist halt, also zieht sich halt so ein bisschen durch, so, sie lesen unser Zeug, und dann lesen sie es irgendwie nicht zu Ende oder verstehen es nicht ganz oder ja, naja, da kommen wir gleich noch zu. Also das Pattern setzt sich so ein bisschen fort. Die Neuerung ist jetzt halt, wir haben jetzt also eine A4-Seite mehr, die halt Gerätepass
heißt. Sie sieht ja sehr aktuell, ist von Anfang Dezember, ist aus dieser Testwahlbeobachtung in Alsbach-Hähnlein in Hessen.
Genau. Also wir sehen, Wahlbeobachten macht echt Laune. Man sieht immer wieder neue Sachen.
So. Ja, und so um fünf aufstehen.
Naja. Man kann sich da doch einteilen. Also jedenfalls, man lernt auch neue Städte in der deutschen Provinz kennen, die man sonst vorher nie. Gut, nochmal kurz zu den Siegeln. Einer der Dinge, die wir halt geschrieben haben, ist, Siegel sind halt maximal ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, wo man halt vielleicht ein bisschen Erwartungen an Sicherheit stellen kann unter den besten Voraussetzungen, aber sie haben halt keinerlei tatsächlich praktische Relevanz. Die Zahlen, die wir hier haben, sind aus einer Studie von einem amerikanischen Regierungslaboratorium. Deren Fokus ist mehr so, so Plutonium-Container versiegeln und so ähnliche Dinge. Also die haben sozusagen so Anforderungen und die haben da so ein kleines Team von Leuten, die halt den ganzen Tag Siegel kaputt machen. Und die haben halt sich mal, ist interessanterweise das einzige weltweit, was publiziert. Ein Großteil der Publikationen sind mittlerweile leider classified. Die interessanten Dinge sind halt, wie sehen denn nun eigentlich so die tatsächlichen Kosten aus? Und sie haben halt rausgefunden, so im Schnitt mit so Tools für etwa $78, also so Werkzeug und Materialkosten von 62 Cent, ist man in 1,4 Minuten durch ein Siegel durch, wenn man vorher etwa 2,3 Stunden Zeit hatte, sich mit dem Siegel zu beschäftigen. Ja? Und es geht halt auch noch wesentlich schneller. Es gibt halt ein paar Siegel, die sind halt wesentlich härter, aber das sind dann halt so elektronische Siegel, wie sie halt verwendet werden, um Transportcontainer von Atombomben durch die Gegend zu bringen. Aber das handelt sich dabei nicht um so Papiersiegel, wie wir sie auf den NEDAPs finden. Die kann man halt im Zweifel einfach nachmachen. So, und ich meine, mit so einem Gerätepass ist es natürlich noch viel einfacher, so, weil da hat man, kann man sozusagen schon mal kurz nach nebenan gehen mit dem Gerätepass und Siegel kurz nachmachen und kann dann mit dem fertigen Siegel dahin gehen. Wir sehen, Siegel helfen halt einfach nicht. So, Siegel sind halt Kinderkram. So, jeder, der mal halt irgendwie so Armbändchen oder ähnliche Dinge irgendwie nachgemacht hat, weiß, ist halt. Es ist halt Kinderkram. So, also da ist, also mein beliebtestes Beispiel ist immer, wenn wir jetzt mal so uns so eine Euro-Banknote angucken, die ja so ungefähr das sicherste in großen Stückzahlen hergestellte Druckerzeugnis ist, was wir so in Europa kennen. Und davon werden jeden Monat hunderttausende Fälschungen entdeckt, also nur die Entdeckten. So, und da lernen wir halt, ein Siegel muss auch nur so gut gefälscht sein, dass es so aussieht für denjenigen, der es überprüfen will, als wäre es gut. Das ist nicht erforderlich, dass es eine perfekte Replikation ist. Es muss eine genügend gute Replikation sein und das ist halt viel einfacher. Genau, dann haben wir das IWS. Vielleicht sagst du noch kurz was zu den Iren?
Ja, wir haben einfach nur, das ist aus dem Commission Report aus Irland, den auch schon Rob referenziert hat, der sich ja schon 2004, 2005 zu den NEDAPs geäußert hat. Und wir haben ja einfach nur nochmal zitiert, was denn dieser Report sagt zu der Software, die die Auswertung vornimmt. Die ist natürlich ein bisschen anders als hier in Deutschland. Wir hatten ja zunächst mit den Holländern zusammen das ISS, also die holländische Variante, untersucht. Und mittlerweile ist es so, dass wir auch die deutsche IWS-Software, also integriertes Wahlsystem, vorliegen haben. Denn es gibt durchaus in Deutschland so Gemeinden, deren Mitarbeiter unserer Skepsis gegenüber den Wahlcomputern sehr gut verstehen. Das heißt, es gibt Whistleblower, es gibt Menschen, die sich an den CCC wenden und uns erzählen, wie die Wahlcomputer tatsächlich gelagert werden, die uns erzählen, was und wer da eigentlich Schlüssel zu hat und die uns vor allem die Software rüberreichen, wo wir uns auch nochmal herzlich bedanken wollen. Das heißt, wir haben...
Also hierbei handelt es sich, das Passwort geheim ist tatsächlich das Administratorpasswort für die holländische Software, fürs ISS. Und nachdem die nun publiziert worden war in dem Bericht von den Holländern und von uns, mussten sie natürlich was tun. Sie haben nicht die Software geändert, sie haben da irgendwie nichts weiter getan. Das neue Passwort ist jetzt Lössies, ein niederländischer Frauenname. So, damit kann man also, falls mal jemand über so eine integriertes Wahlsystem stolpert, so neugierige Gemeindemitarbeiter oder so, damit kann man den Administratormodus freischalten und halt allerhand lustige Dinge auf dieser Software tun. Wir sind mit der Analyse der Software noch nicht so ganz fertig, aber die entspricht halt nach dem, was wir bisher gesehen haben, zu allergrößten Teilen der holländischen Software, womit halt auch, also wir werden da noch einen Report zu schreiben, aber es sieht halt nicht so aus, als wären da große Unterschiede, außer die deutschen Resource-Files, womit auch die Behauptung von der PTB, es würde sich um ein vollständig anderes System handeln, halt weiter mal noch ein weiteres Mal widerlegt ist. Dieses IWS, muss man dazu sagen, wird halt auf einem Windows-PC, der halt in der Gemeinde so rumsteht, verwendet. Es gibt da ein Internetmodul zu, was in der Regel dann dazu führt, so in der Praxis, dass wir da so ein Windows 2000, vielleicht Service Pack 1 haben, wenn es hochkommt, das am Internet hängt und auf dem werden dann die Wahlen ausgerechnet. Und die Software-Updates dazu, die kommen per E-Mail, also unsignierter E-Mail. Und was sozusagen die Iren da schrieben, dass es sich um einen gehärteten PC handelt, der speziell und so weiter und so fort, ist halt leider nicht so ganz die deutschen Verhältnisse. Die deutschen Verhältnisse sind, naja, welcher PC ist denn gerade noch frei und wo ist denn ein Drucker dran? So, und der wird dann halt verwendet.
Man muss vielleicht jetzt von der Genehmigungs- und Prüfpraxis her sehen, dass das IWF nicht Teil der Prüfung der PTB ist. Das IWS wird als reine Initialisierungssoftware gesehen und ist deshalb gar nicht enthalten und natürlich auch nicht der PC, auf dem die Software laufen soll. Also es wird nicht mitgeprüft, das ist vollkommen außerhalb des ganzen Zertifizierungsprozesses.
Ja, Wahlbeobachtungen haben wir in vielen verschiedenen Städten durchgeführt. Und wir müssen nochmal einen ganz herzlichen Applaus bitten für die Wahlbeobachter, die da sich morgens früh um 6 aus dem Bett gequält haben. Also praktischerweise, es gibt ja so zwei Sorten Menschen, welche die gerne früh aufstehen und welche die nicht gerne früh aufstehen. Und bei so einer Wahlbeobachtung kann man sich das gut teilen. Die gerne früh aufstehen, gehen morgens um 6 gucken, wie der Hausmeister den Wahlcomputer entgegennimmt. Und die nicht so gerne früh aufstehen, gehen dann so nachmittags so gegen 18 Uhr zur Auszählung und gucken dann den Leuten über die Schulter, wie sie dann auf den Knopf drücken und da der Kassenzettel rauskommt und wie dann in der Zentrale halt die
Erzähl
Module ausgelesen
nicht,
werden.
Erzähl doch nicht, die von morgens, die waren doch alle noch wach.
Naja. Ich wollte das ein bisschen attraktiver machen, so für die nächsten Wahlbeobachtungen.
Man kann doch einfach wach bleiben um 5, genau. Das ist ja auch nicht so schlimm, ja. So ein Sonntag und.
Genau. Also wir haben halt in verschiedenen Städten Wahlbeobachtungen durchgeführt und das ist halt wirklich sehr ergiebig, muss man sagen. Also zum einen, weil man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ja. In Cottbus war es so, dass die, nachdem wir da dreimal waren, also zweimal zur Wahlbeobachtung, einmal zu so einer Ausschusssitzung, haben sich dann die Stadtverordneten entschlossen, den Kauf rückgängig zu machen. Also die haben den Kauf rückabgewickelt. Also momentan ist noch unklar, ob sie die für die nächsten Wahlen anmieten wollen oder ob sie es komplett lassen, muss man noch sehen. In anderen Städten ist es auch so, dass es doch sehr interessant war zu sehen, welche Argumente vorgebracht werden für diese Wahlcomputer und wie schnell doch diese Sicherheit, dass doch da alles in Ordnung ist, ins Wanken zu bringen ist. Also wir haben auch mit WLAN geredet, so mit den Gemeindevertretern und so weiter und so fort. Das ist durchaus sehr interessant, was man halt immer wieder sehen kann, weswegen es halt auch lohnt, da hinzufahren und Dokumentationsmaterial mitzunehmen, also Foto und Aufzeichnungen, ist, dass diese Prozeduren werden niemals eingehalten. Also in keinem einzigen Fall, den wir gesehen haben, haben diese Prozeduren perfekt funktioniert. So, und in jedem einzelnen dieser Fälle ist ein einziger Bruch dieser Prozeduren ausreichend für eine Wahlfälschung und die Prozeduren an sich sind ohnehin Schwachsinn. Also das ist halt, man kann damit sehr gut auch diese Argumente der PTB und des Innenministeriums unterminieren, die halt sagen, ja, aber wir haben es doch alles sicher, weil da passen immer Leute drauf auf und Vier-Augen-Prinzip und so weiter und so fort. Was auch bemerkenswert ist, es gibt da bei vielen dieser Leute in den Gemeinden so ein gewisses, wir haben aber hier eigentlich was zu verbergen Gefühl. Ja. Ne, also wir haben zum Beispiel bei verschiedenen Wahlbeobachtungen, zumindest bei einer haben wir es sogar dokumentiert, da wollte der Wahlleiter am Ende der Wahl das Ergebnis nicht vorlesen, in dem Wahllokal. Weil er dachte, das dürfen wir nicht sehen. So.
Das heißt, wir wurden da de facto rausgeschickt, also um 18 Uhr gehen sie weg und dann dürfen wir so 2 Minuten später wieder rein und dann hat er das da offiziell vorgetragen, also entgegen
in dem einen Fall war es sogar so, dass er das halt nicht mal vortragen wollte und wir beim Landeswahlleiter...
Ja, du siehst aber auch wie ein böser Hacker aus.
Das ist Tim passiert, der sieht nicht aus wie ein böser Hacker.
Oh, ach so. Also wir haben gesehen, dass die Vorschriften, wie sie jetzt juristisch stehen, nicht mal überall eingehalten werden. Also insbesondere deshalb, weil wir uns in der Regel heute vorher ankündigen. Das heißt, wir rufen die Leute in den Gemeinden an und sagen, okay, wir kommen, damit die sich auch nicht erschrecken. Also durchaus auch, damit die Lokalpresse das aufnimmt, denn wir versuchen das auch über die Medien zu bringen. Und dann ist es schon so, dass uns oft Vorbehalte entgegenschlagen. So. Und also auf keinen Fall, wenn wir dann erstmal da sind und sie haben uns als CCC erkannt, lassen sie uns auch nur ein Sekündchen alleine mit dem Gerät. Also sie haben auch offenbar Angst, wir könnten per Beam oder weiß ich nicht. Also da ist, man kann da aber vor allen Dingen
Also außer lernen, die Heißmeister morgens.
Man kann da aber vor allen Dingen lernen, dass natürlich diese ganze Abstraktionsebene davon, dass sie zu Hause vielleicht einen Computer haben, der Viren befallen ist und was weiß ich nicht, wie Sicherheitslücken hat, überhaupt nicht übertragen wird auf dieses Gerät, auf diese computerisierten Wahlen. Das ist halt ein Gerät. Das ist irgendwie sicher. Da drücken sie nachher auf den Knopf und da kommt ein Zettel raus und das ist cool. Und dann können sie um 18.10 Uhr den Rechner, also das Gerät zuklappen. Das wird nicht gesehen und wir haben uns halt gerade in Cottbus den ganzen Tag, weil wir auch nichts zu tun hatten, zwischen 6 und 18 Uhr großartig dahingestellt und haben die Leute, die aus dem Wahllokal kamen, mal befragt. Wir haben gesagt, Mikrofon und mit einer Kamera teilweise noch, glauben Sie, dass Ihre Stimme jetzt korrekt gezählt wurde? Und die Antwort war leider in 99,999 Fällen, ja, na klar. Das heißt, auch die Wähler haben da überhaupt gar keine Bedenken, ihre Stimme da einzutippen. Aber ganz am Ende, um 17.59 Uhr, kam dann so ein Informatiker von irgendeiner Fachhochschule und meinte, nein, ich bin doch nie blöd, ich kenne mich doch aus mit diesen Computern. Also wir hatten am Ende dann noch einen Cottbusser, der sagte, nein, er glaubt, hier ist nicht alles sicher. Da waren wir irgendwie ein bisschen erleichtert.
Also was doch bemerkenswert war, wenn man den Leuten mal erklärt hat, was da eigentlich passiert, dann waren sie doch sehr beunruhigt. Also selbst so ganz normale konservative Bürger, die findet dann beunruhigend. So, wissen Sie, Sie haben doch da so einen Computer zu Hause, da haben Sie doch manchmal so einen Bluescreen. Ja. Und genau so einen Computer, da haben Sie gerade drauf gewählt. Was? Ja, also eine der schönen Sachen, wenn man dann doch so in seiner Arbeit ernst genommen wird, war halt in der Stellungnahme zum an das Bundesverfassungsgericht haben wir beschrieben, wie halt so eine Manipulationssoftware aussehen sollte. Unter anderem haben wir da geschrieben, naja, so eine Manipulationssoftware könnte halt einfache Möglichkeiten, so eine Testwahl durchzuführen, um das Gerät vorher zu überprüfen, also den Wahlcomputer vorher zu überprüfen, erkennen und dann sich entsprechend nicht anschalten. Sprich also eine Testwahl, wenn da halt sich einer hinstellt und mal ganz viele Stimmen hintereinander abgibt, denkt man, okay, wird wohl eine Testwahl sein, dann macht man die Manipulationsfunktion gar nicht erst an. Daraufhin hat das hessische Innenministerium gedacht, ha, dann sind wir doch mal clever und ordnen eine richtige Testwahl an. Also sprich, jetzt in Hessen, in den Gemeinden, wo mit Niederwahlcomputern gewählt werden muss, haben sie angeordnet, ja, da muss mit einem zufällig von einem Wahlprüfungsgremium ausgewählten Wahlcomputer aus dem Pool eine komplette Testwahl einen ganzen Tag lang durchgeführt werden, mit einer realistischen Anzahl Wähler in einer realistischen Verteilung der Stimmen. So liest sich das zumindest. Um halt so eine Testwahlerkennung durch eine Manipulationssoftware auszuschließen. Sie haben halt leider nicht weitergelesen und wir haben zugegebenermaßen noch ein kleines bisschen geschlampt an der Stelle, weil wir haben in dem Bericht weiter hinten geschrieben, naja, also man kann so eine Manipulationsfunktion natürlich auch problemlos dadurch auslösen, dass man erstmal eine bestimmte Tastensequenz auf den Computer drücken muss, bevor die angeht. Das heißt, bei einer Testwahl wurde die Manipulationssoftware schlicht nicht angehen, weil nicht die korrekte Manipulationsstartsequenz gedrückt wurde. Das haben wir eigentlich nur im Absatz für Hardware-Manipulationen geschrieben, also sprich, wenn man noch Einbauten an diese Wahlcomputer tut. Und soweit haben sie offenbar nicht gelesen. Jedenfalls ist es jetzt tatsächlich so, dass die jetzt in diesen Gemeinden da in Hessen sitzen den ganzen Tag.
Im Rathaus.
Und ich weiß nicht, wie jetzt die technische Durchführung ist, ob denn die Rathausbeamten da immer mal wieder vorbeikommen müssen und einen Knopf drücken müssen.
Wir haben da nicht selber beobachtet, aber wir haben jemanden gefunden, der beobachtet in der Nähe von Alsbach-Hähnlein wohnt. Also vielen Dank nochmal. Und der hat festgestellt, dass es so ist, dass die, das sieht man vielleicht auf diesem Bild, das ist tatsächlich aus Alsbach-Hähnlein, das sind 561 Stimmen und die haben, weil ja kein Wähler vorbeikam, hat sich wahrscheinlich auch niemand dafür interessiert, haben die einfach dann selber die Stimmen eingetippt. Aber sie haben die Zeit eingehalten, damit, weil wir halt genau geschrieben hatten, wie ungefähr die Erkennungslogik funktioniert. Also wir haben etwa gesagt, man könnte erkennen, wenn ein Wahlcomputer sehr schnell an- und ausgeschaltet würde, was also die Erkennungslogik erkennen könnte und dann eben die Manipulationsfunktion nicht ausführt. So haben sie sich also an die Zeit gehalten. Sie haben da echt von 8 bis 18 Uhr gesessen.
Also, wahrscheinlich haben wir ganz schön viel Steuergelder verschwendet damit, mit dem einen Satz.
Das Interessante daran ist natürlich auch noch, dass die eigentliche Wahlkonfiguration noch nicht durchgeführt wurde.
Genau, also die wurde sozusagen, also es wurde nicht auf der echten Wahlkonfiguration getestet, sondern auf einer Testkonfiguration wurde getestet. Ja, also wie schon erwähnt, die nächsten Wahlen sind im Januar in Hessen. da finden Kommunalwahlen statt. Wir werden dagegen vorgehen. Also es wird halt gerade eine einstweilige Verfügungsantrag vorbereitet vom Hessischen Staatsgerichtshof, was so deren lokales Verfassungsgericht ist. Wir wissen nicht, ob wir damit durchkommen. Wir probieren es halt mal. Es wird Wahlbeobachtungen geben in Hessen. Also wer von euch in Hessen wohnt oder in der Nähe von Hessen wohnt oder Lust hat, da hinzufahren und bei einer Wahlbeobachtung zu helfen.
Und wir nehmen immer Fotos und schriftliche Berichte und genau. Anekdötchen.
Es gibt halt im
Wahlcomputer.
Im Wiki. ja, das ist der nächste Punkt. Wir versuchen ja schon seit geraumer Zeit, es gibt ja eine Spendenaktion, wo wir erstaunlich viele Spenden bekommen haben. Ja. Nochmal herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Versuchen wir so einen NEDAP-Wahlcomputer zu kaufen in Deutschland. Und das ist uns bisher nicht gelungen. Also HSG möchte uns keinen verkaufen. Aus unklaren Gründen. Ich dachte mal, das wäre eine Marktwirtschaft. Und wir sind jetzt gerade dabei zu versuchen, ob wir irgendwie vielleicht bei einer Gemeinde, die ihre nicht mehr brauchen oder haben wollen, die zu bekommen. Also es gibt zum Beispiel eine Gemeinde in Hessen, die hat gesagt, also mit diesen Prozeduren, wir setzen uns doch tatsächlich einen Tag hin und machen da eine Testwahl. Da wählen wir doch lieber auf Papier mit unseren drei Hanseln hier und haben die Dinge halt, wenn die Dinge halt nicht einsetzen und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwie Glück haben und eine deutsche Nähabkiste kriegen.
Was sollten wir da also machen mit den ganzen Spenden? Also haben wir sie in einen Anwalt gesteckt, damit wir halt vor den hessischen Staatsgerichts, natürlich nicht das ganze Geld, vor den hessischen Staatsgerichtshof ziehen können. Also wir haben schon die Hoffnung, dass wir in Hessen noch verhindern können, dass im Februar mit den Dingern gewählt wird.
Da Januar, 26. Januar.
Ah ja, schon Ende Januar, stimmt, ja.
Genau. Also wie gesagt, also die Spenden sind da. Vielen Dank nochmal. Wer noch ein bisschen Geld über hat, gerne weiterspenden. Wir sind eigentlich optimistisch, dass wir es näher noch rankriegen. Und wir haben mittlerweile mehr, als wir zum Ankauf so eines Wahlcomputers bräuchten. Und
so ein bisschen über 7.000 Euro zusammengekommen, was wirklich toll ist. Also.
Ja. Und die werden wir halt auch verwenden, um halt die Kampagne hier weiterzuführen. Es wird sich jetzt halt erstmal ein Stück weit auf juristische Probleme verlagern, also sprich halt einstweilige Verfügungen. Was halt noch ansteht, ist dann natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was irgendwann 2008 kommen wird. Ist nicht wirklich vorhersagbar, wann. Die machen auch keine Statements dazu. Wir hoffen natürlich, dass es positiv ausfällt, aber wir wissen es natürlich nicht. Und es geht dann natürlich auch noch weiter in den anderen Bundesländern. Also 2008 sind eine Menge Kommunalwahlen.
Ach, und diese ganzen Oberbürgermeisterwahlen, und man sieht ja schon gar nicht mehr durch, die wehen ja dauernd.
Ja. Und unser Ziel ist eigentlich, dass jede NEDAP-Wahl in Deutschland durch Chaos-Wahlbeobachter begleitet wird, einfach um sicherzustellen, dass die wissen, dass wir denen auf die Finger gucken. Und was unser stehender Aufruf ist, Hacker zu Wahlhelfern, wir wollen euch gerne nochmal auffordern, wenn bei euch gewählt wird, und zwar auf Papier, oder auch wenn bei euch mit NEDAP gewählt wird, dann geht hin und werdet Wahlhelfer. So, wir wissen, dass die Auswahl derer Leute, die man da so wählen kann, meistens nicht besonders toll ist, aber das ist immerhin noch das letzte Stück Demokratie, was wir haben, und es macht keinen Sinn, das auch noch irgendwie diesen komischen Computerkonzern zu opfern.
Es bleibt auch eine zentrale... Es bleibt auch einfach eine zentrale Argumentation der Befürworter und auch vom Bundesinnenministerium, wie wir es im Petitionsausschuss gehört haben, dass es eben eine Schwierigkeit ist in Deutschland, alle 4 Jahre oder eben alle 2 Jahre in den Gemeinden, wenn noch Kommunalwahlen sind, ehrenamtliche Helfer zu finden. Das heißt, der Mangel an diesen Helfern wird als Argumentation verwendet. Und also ich meine, wir sind immerhin irgendwie 2.000 Mitglieder oder ein bisschen weniger. Wenn die alle zu Wahlhelfern würden, dann müsste sich doch dieser Mangel eigentlich schon erledigt haben. Und im Übrigen, das macht auch durchaus Spaß. Also ich habe es selber auch schon mal gemacht. Das ist durchaus eine spannende Sache.
Ja, vielen Dank. Ja, Fragen?
Jetzt mal gesetzt den Fall, als Berliner passiert mir das momentan zwar noch nicht, gesetzt den Fall, ich komme rein, da steht ein Wahlcomputer, ich bleibe sogar bis 18 Uhr und sage dann, okay, ich habe nicht gesehen, wie das Ergebnis zustande kommt. Was habe ich als Nicht-Anwalt für Möglichkeiten? Also was kann ich machen?
Also zum einen kann man nochmal eine Nachzählung verlangen. Das ist dann besonders lustig bei NEDAP-Wahlcomputern, was dann nämlich passiert ist. Die drücken nochmal auf den Knopf und lassen nochmal die Kaste. Und zum anderen kannst du natürlich eine Wahlbeschwerde einlegen. Da helfen wir auch gerne bei.
Also ist auch passiert in Cottbus, also da hat, muss ich auch sagen, der Einsprechende, der den Widerspruch eingelegt hat, selber gut mit uns kooperiert und hat da den Ausschüssen in Cottbus einfach mal die Hölle heiß gemacht.
Ja, also wir helfen auch gerne, wenn jemand da eine Wahlbeschwerde einlegen will, aus genau diesen Gründen helfen wir auch gerne mit juristischem Beistand, das halt durch die Instanzen zu treiben und bei Formulierungen und so weiter und so fort, da sind wir gerne bereit. In Berlin besteht die Gefahr zum Glück nicht, weil Berlin ist so dermaßen pleite, die können sich, glaube ich, die hoffen, dass sie noch die Bleistifte nächstes Mal bezahlen können. Ja, also wie gesagt, aber wenn da, wenn sich da jemand engagieren möchte, kommt zu uns. Wir helfen dann gerne weiter. Wir beraten auch und vermitteln die entsprechenden Anwälte und so weiter und so fort und helfen auch mit Funding bei solchen Geschichten.
Auch Mitarbeiter der PTB, also einer von den dreien, falls er hier ist. Genau. Oder also, auch.
Also Daten und Hardware-Spenden sind immer gerne entgegengenommen. Braune Umschläge gibt es, glaube ich, unten. Wir fragen auch nicht, woher es kommt.
Das kann man auf der. Entschuldigung, wir haben auf ccc.de den Aufruf und die Spenden gehen an die Wau-Holland-Stiftung. Und die kann auch durchaus Spendenquittungen ausstellen. Okay, wir haben also die Adresse und die Kontonummer auf der Webseite.
Genau, also an die Wau-Holland-Stiftung, Stichwort Wahlcomputer. Da ist noch eine Frage hier vorne.
Ja, hier ist noch eine.
Hier,
hier vorne.
Ah, da.
Ja. Erstmal noch eine Frage zu der Datenübergabe von dem Wahlcomputer zu einem x-beliebigen Windows-PC. Ja. Ist das in irgendeiner Form gesichert, signiert, whatever, oder ist das einfach nur ein Datenstrom, der in irgendeiner Form manipulierbar ist?
Das funktioniert mit Hilfe dieses Speichermoduls. Warte mal, wir können mal sehen.
Wir hatten kein Bild.
Doch, wir hatten ein Bild. Ah, siehst du dieses blaue Ding da?
Ja.
Das ist so ungefähr so groß, steckt
man so ein. Das ist ein Speichermodul, da stecken zwei EEPROMs drinne. Die Daten werden mehrfach darauf abgelegt, um gegen kosmische Strahlung oder dergleichen Dinge mehr gesichert zu sein. Es ist aber, soweit uns bisher bekannt ist, keinerlei kryptografische Signatur oder Ähnliches vorgesehen. Das heißt, das Modul auf dem Transport wird gesichert durch einen Briefumschlag, auf dem sich ein Papieraufkleber der Firma Zweckform befindet, mit einem Stempel amtliches Wahlsiegel.
Also das Siegelprinzip.
Ja, das Siegelprinzip, ja. Okay. Da stehen die total drauf.
Also die Argumentation ist aber schon, dass tatsächlich hier nicht manipuliert werden könnte, da ja das Ergebnis, wie es aus dem Wahlcomputer rauskommt, an die Wahlniederschrift angetackert wird. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass es auffallen würde, wenn da zwischendurch manipuliert würde.
Also wir sehen diesen Kastenzettel da, das ist das Ergebnis.
Ja.
Der kommt halt da raus und es wird sozusagen auf zwei verschiedenen Wegen transportiert, also sprich im selben Auto von derselben Person.
Ja, Das spricht ja dann auch dafür, dass der sinnvollste Punkt der Manipulation eben in der Maschine ist, dann ist das Ergebnis natürlich auch konsistent, ganz klar.
Genau.
Ja, ich möchte noch eine Anmerkung machen zum Wählen. Wir haben gestern Abend dieselbe Diskussion gehabt im kleineren Runde. Und wenn ich weiß, dass ich auf einem Computer wählen soll, was kann ich dagegen tun? Die Alternative ist, genau an dem Wochenende einfach mal wegzufahren
und
eine Briefwahl zu machen.
Korrekt.
Und da kann ich eigentlich nur jeden zu auffordern, wenn klar ist, dass da Computer stehen, einfach die Briefwahl beantragen und dann müssen sie halt zählen, sie wollen es nicht anders.
Ja, also der interessante Punkt ist, wenn große Mengen von Leuten Briefwahl machen und dazu auch noch angeben, warum sie Briefwahl machen, also sprich, weil sie nicht auf Wahlcomputer wählen müssen, möchten, dann tritt ein anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichts in den Raum, nämlich, dass Briefwahl eigentlich eine Ausnahme sein sollte und nicht von der überwiegenden Anzahl der Wähler verwendet werden sollte. Das heißt also, wenn halt tatsächlich irgendwie die überwiegende Anzahl oder ein sehr großer Teil der Wähler, ich würde davon ausgegangen, dass die Grenze so beim Drittel etwa liegt, tatsächlich Briefwahl verwendet aus Protest gegen so ein Wahlcomputersystem, dann ist das Wahlcomputersystem in der Gemeinde auch nicht haltbar.
Also ich glaube, Frank hat es ja vorhin schon mal ganz deutlich gemacht und wir haben das bei allen Gesprächen mit allen Politikern und auch jetzt in Hamburg, wo es ja noch die Wahlstiftsache gab, über die wir jetzt hier aber nicht reden, Wir haben gemerkt, dass man auch nur, also Berufspolitiker nur damit kriegt. Man kriegt sie über ihr Mandat und die Legitimität von Wahlen. Das heißt, sie haben überhaupt keine Angst vor diesen technischen Schwächen. Und wenn du ihnen zu viel mit den Argumenten kommst, dann sagen sie am Ende, oh, verstehe ich nicht mehr. Dann ist eben End of Debate. Aber sie haben natürlich dann ein offenes Ohr, wenn man sagt, okay, die Leute vertrauen nicht so richtig. Und es geht nur über das Vertrauen. Eine andere Möglichkeit werden wir nicht haben. Und das Vertrauen wiederum, das hat immer sehr viel mit dieser Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu tun. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir sinnvoll hier auch größere Teile der Bevölkerung dazu bringen können. Das ist natürlich viel schwieriger als in Holland, einfach aufgrund der wenigen Wähler, die die Dinge überhaupt schon mal gesehen haben. Die große Masse in Deutschland weiß nicht, wie die Dinge aussehen und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass die überhaupt schon im Einsatz sind. Wir haben also oft auch bei Journalisten festgestellt, denen wir die Sache dann lang und breit erklären, dass sie sich gar nicht vorstellen können, ach, wir haben das schon in Deutschland? Wie? Seit so vielen Jahren? Das wissen halt viele nicht. Das ist überhaupt nicht angekommen in der Öffentlichkeit. Aber ich denke, diese Frage der Legitimität und des Vertrauens wird der einzige Griff sein, um diese Dinger loszuwerden.
Also es ist halt so eines der Kernprobleme, dass es halt immer dann eine lokale Angelegenheit ist. Ne? Also das heißt, in der Regel muss man sich dann mit der Lokalpresse auseinandersetzen, die nicht unbedingt die Creme des deutschen Journalismus in der Regel ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, und denen das halt beizubiegen, dass ihr geheiligter Oberbürgermeister da gerade einen groben Scheiß macht, ist halt in der Regel nicht so einfach. Hier vorne war noch eine Frage. Wo ist ein Mikro? Haben wir ein Mikro?
Ich habe ein Mikro. Ich wollte auch noch Hallo? Eine Frage stellen. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Was passiert mit den Stimmen, wenn die Siegel kaputt sind? Also wenn sie zufällig kaputt gegangen sind?
Dazu haben wir einige Beobachtungen gemacht.
Also es gab zum Beispiel einen Fall, wo ein Siegel nicht unterschrieben war, und unser Wahlbeobachter hat dann darauf hingewiesen, dass das Siegel ja nicht unterschrieben ist und das wäre ja nicht in Ordnung, woraufhin der Wahlvorstand zum Kugelschreiber griff und
in Vogelsdorf haben wir sogar noch andere Sachen beobachtet. In Vogelsdorf war zu beobachten, dass auf der Elektronikeinheit, und wir haben das auch dokumentiert mit Fotos, nur noch der Rest von dem Siegel drauf war, so die Klebereste.
Die waren offensichtlich, haben die da mal, also ist total unklar. Also da war halt kein Siegel drauf, so none at all. Da waren halt nur so Klebereste drauf. Also passieren tut erstmal nichts, wenn nicht jemand einen Wahleinspruch erhebt. Also wenn jemand tatsächlich dokumentiert, sagt, okay, ich würde Siegel sehen, da ist kein Siegel drauf, ich erhebe mal Wahleinspruch, weil sogar ein Verstoß gegen eure blöden Siegelregeln vorliegt.
Papieraufkleber.
Die Regeln steht Siegel. Dann passiert da halt genau nichts. Und was halt passiert, wenn im Wahllokal festgestellt wird, da ist kein Siegel drauf nach der Wahl und die Stimmen sind jetzt aber trotzdem schon alle im Kasten? Unklar. Dann muss halt der Wahlleiter entscheiden, ob es jetzt andere Anzeichen dafür gibt, dass eine Manipulation stattgefunden haben könnte. Oder vielleicht schicken sie dann noch die Kiste zur PTB ein und gucken, ob die rausfinden können, ob es manipuliert wurde oder nicht. Unklar.
Also Sie müssen natürlich sowas im Protokoll niederlegen. Und für den Einspruch gilt natürlich immer Wohnortprinzip. Das heißt, die jetzt dort beobachtet haben, hätten keinen Einspruch einlegen können, da sie schlicht nicht in Vogelsdorf wohnen. Also da hätte man dann schon einen von den Vogelsdorfern fragen müssen.
Ja. Wenn man ein paar Mal Wahlhelfer geworden ist, dann kann man auch dann schon Schriftführer werden und dann kommt man immer weiter. Was ist denn, wenn wirklich so ein gesamter Wahlvorstand aus Leuten besteht, die die Wahlmaschinen anzweifeln, können die dann einfach unterschreiben und sagen, nein, die Wahl ist hier aus dem Wahlbüro nicht gültig.
Ja, Hacker zu Wahlhelfern. Ja.
Gut.
Ja, haben wir noch? Okay. Kleiner Bericht aus Wien. Ich war vor kurzem zu einer Pressekonferenz eingeladen, wo die Konservativen in Wien die Wahlcomputer von Deutschland angepriesen haben, wie toll sie funktionieren. Als E-Government-Musterland haben sie Estland genannt, haben aber nicht daran gedacht, dass im Mai vielleicht einmal so eine Art Botnet das Land von der Karte gestoßen hat. Und justament genau an dem Tag, wo die Pressekonferenz war, war auch der CT-Artikel. Und das Dumme daran ist, dass lauter Journalisten sich alles dort abkaufen haben lassen und ich ihnen dann den Artikel hinein vorgelegt habe und sie hatten mit mir keine große Freude. Aber das Traurige ist halt, dass unsere Politiker auch nicht unbedingt mehr wissen als die in Deutschland, sondern sich alles von Deutschland abgucken. Nur bei der Online-Durchsuchung waren wir schneller.
Okay, eine Frage noch. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ja, da hinten ist noch.
Sollte letztendlich eine Wahlfälschung irgendwie irgendwann mal stattfinden, wer ist dann noch verantwortlich zu machen? Sind dann die Wahlhelfer noch irgendwie mitzuverantwortlich, die PTB? Oder ist da überhaupt gar keine Abstrafung denn in dem Fall?
Also Wahlfälschung ist in Deutschland natürlich strafbar.
Ja, ich weiß.
Da wollen wir mal darauf hinweisen. Nur ist sie, wenn man einen Wahlcomputer verwendet, schlicht nicht nachweisbar. Also wir haben ja kennen den Fall aus Holland, die konnten einfach nicht nachweisen, dass der gefälscht hat. So, es war halt nur an der Statistik zu sehen, dass es irgendwie komisch war und die Leute halt gesagt haben, naja, der hat aber irgendwie komische, also das haut nicht alles nicht so richtig hin, aber sie konnten es ihm nicht anhand von tatsächlichen Spuren und Beweisen nachweisen.
Also wenn du es mal machen möchtest, ich wäre auch am juristischen Ergebnis recht interessiert.
Also am Ende ist sozusagen der Wahlfälscher derjenige, der halt bestraft wird, so ist die rechtliche Lage, also Wahlfälschung ist strafbar, ist halt auch ein wesentlicher Punkt, der immer wieder für die Sicherheit von Wahlcomputern in Deutschland angeführt wird, ist, es ist strafbar. Aber der am Ende ist tatsächlich nur der Durchführende strafbar und nicht diejenigen, die den Wahlcomputer verbockt haben. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wir würden uns freuen.
Er wollte noch was sagen.
Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr Zeit und Lust habt, bei Wahlbeobachtung mitzumachen, Wahlhelfer zu werden und falls ihr noch einen Euro übrig habt, den zu spenden. Wir berichten dann nächstes Jahr, wie es weitergegangen ist. Vielen Dank.